Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Es ist Halbzeit in der Formel-E-Saison 2021. Die ersten 7 Rennen des Jahres sind absolviert. Es gab 6 verschiedene Sieger und in der Teamwertung trennen nur 2 magere Punkte den Führenden vom Zweiten. Kurzum, bislang eine richtig spannende Saison. Heute verteilen wir Halbjahreszeugnisse an alle Rennställe und schauen auf eine kritische Terminkollision im Elektromotorsport. Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Guten Abend, Tobi Wirtz aus der eFormel.de Redaktion.
Schönen guten Abend.
Na, wie war dein Wochenende?
Boah, wie jedes Wochenende, einfach zu kurz, habe ich den Eindruck, jetzt am Sonntagabend, wo wir hier mal wieder vor unseren Rechnern sitzen und einen Podcast aufnehmen. Und
deins? Na, hör mal, kurzes Wochenende. Manch einer von unseren HörerInnen hat 4 Tage Wochenende gehabt mit Himmelfahrt und Brückentag und Samstag und Sonntag. Du nicht?
Das kann man jetzt so oder so sehen. Ich hab auf jeden Fall auch zwischendurch ein bisschen was gearbeitet. Es müssen ja auch an Feiertagen und an Wochenenden Artikel geschrieben werden, zum Beispiel.
Ach, das klingt jetzt so, als würdest du geknechtet werden von unserem Redaktionsleiter Timo. Ganz so schlimm ist es hoffentlich nicht.
Das hab ich jetzt so nicht gesagt. Nein.
Na gut. Wollen wir dann einfach mal hören, was du so an Nachrichten geschrieben hast in den letzten Tagen?
Alles klar.
Denn in jeder Episode gucken wir natürlich ganz am Anfang auf die News der letzten Tage.
Mit mehr Energie. Die FIA hat entschieden, bei Safety Cars und Full Course Yellow Phasen in den letzten 5 Minuten eines Rennens auf den obligatorischen Energieabzug zu verzichten.
Mit Steilkurve. Die Ersatzstrecke für Mexiko-Stadt Puebla hat das Streckenlayout für den E-Prix Mitte Juni vorgestellt und mit dabei die Steilkurve des Ovalkurses.
Und mit Wow-Effekt. Das erste Gen 3 Showcar der Formel E soll im Herbst diesen Jahres fertig sein. Das Design will die Rennserie jedoch so lange wie möglich geheim halten.
Ich hab's ja schon im Intro gesagt. Es ist Halbzeit in der Formel E-Saison 2021. Tobi, ging's dir auch so? Das ging erschreckend schnell vorbei die ganze Zeit.
Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, wenn man sich die letzte Saison mal vor Augen führt, wo wir dann tatsächlich fast 6 Monate Pause hatten und dann 6 Rennen innerhalb von 9 Tagen hatten, da ist mir das dann so dann doch ein wenig lieber, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist ganz richtig. Wir wollen heute jedes einzelne Team beleuchten und mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und mal analysieren, was denn so richtig gut gelaufen ist in den letzten Rennen und was so richtig schlecht gelaufen ist. Und ich würde vorschlagen, wir vergeben einfach Schulnoten für jedes Rennteam. Einverstanden?
Ja, machen wir.
Okay, dann lass uns doch mal auf Mercedes EQ gucken. Die sind zumindest in meinen Augen das Team, das in der ersten Saisonhälfte so richtig eingeschlagen ist. Beide Piloten, sowohl Stoffel van Dorn als auch Nyck de Vries, haben teilweise wirklich überragende Leistungen gezeigt. Aber teilweise dann auch und gerade zuletzt in Monaco dann doch auch mal so einen kleinen Durchhänger gehabt. Am Anfang, ich frag dich einfach mal so, hatte ich den Eindruck, dass Mercedes vielleicht unschlagbar sein könnte in diesem Jahr? Hat sich dieser Eindruck eher bestätigt in den letzten Rennen oder hat Mercedes eher bewiesen, dass sie vielleicht doch auf gewissen Strecken schlagbar sind?
Letzteres auf jeden Fall. Ich würde es aber noch nicht mal an der Strecke festmachen, sondern es ist ja tatsächlich so in der Formel E, dass sehr, sehr viel vom Qualifying abhängt. Auch wenn man relativ gut überholen kann, sogar auf Strecken wie Monaco, wo das in anderen Rennserien etwas schwieriger ist, ist es aber nichtsdestotrotz alles andere als einfach, sich von Startplatz 18 ja nachher noch aufs Podest nach vorne zu schieben. Das ist schon in der Dichte, die das Feld aktuell hat, sehr, sehr schwierig.
Gerade das erste Saisonrennen war allerdings wirklich erste Sahne. Vor allem von Nyck de Vries, der da an jeder Ecke Zeit gewonnen hat im Vergleich zu den anderen. Jede Session gewonnen hat und am Ende als erster Sieger der Saison sich auf dem Podium feiern lassen konnte. Ganz obendrauf. Das war wirklich eindrucksvoll. Und dann begann schon das erste Problem von Mercedes in diesem Jahr. Thema Bremsen. Was ist daraus eigentlich geworden?
Ja, nach dem freien Training am zweiten Tag, das war in Diriyya ja der Samstag, da kam es zu einem richtig ordentlichen, naja, richtig schlimmen Unfall von Eduardo Mortara, der nach der Startübung einfach nicht verlangsamen konnte und quasi frontal in die Tech-Pro-Barriere geprallt ist und dann im Anschluss sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und in der Folge auch das Rennen dann verpasst hat, weil sein Auto nicht rechtzeitig repariert werden konnte.
Bei einer technischen Untersuchung, Mortara ist ja im Kunden Mercedes unterwegs von Venturi, wurde dann festgestellt, dass die Vorderbremse keinen Bremsdruck dabei aufgebaut hat und die Hinterachse noch dazu den Job dann nicht übernommen hat von der Vorderbremse. Das ist eigentlich der normale Prozess. Falls da was nicht funktioniert, gibt's eigentlich noch so ein Backup, so ein doppeltes Netz quasi. Auch das zweite doppelte Netz ist durchgerissen und das hat zu diesem spektakulären Unfall am Ende vom freien Training geführt. Und dadurch auch zu einer Qualifying-Sperre zwischenzeitlich. Fürs Rennen wurden dann alle mit Mercedes-Motoren angetriebenen Fahrzeuge zugelassen. Trotzdem hat das zumindest am Ende des Diriyya-Wochenendes den Werks-Mercedes von De Vries und Van Dorn, glaube ich, so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen. Trotzdem, wenn wir uns mal nur die Statistiken angucken, bis auf Monaco war Mercedes an jedem Wochenende mindestens einmal ganz oben auf dem Treppchen. Auch dank der Super-Qualifying-Leistung. Was mich aber vor allem beeindruckt hat, ist diese klinisch saubere, im Englischen sagt man Execution der Rennwochenenden. Execution ist vielleicht ein bisschen doppeldeutig, das kann nämlich auch was mit Menschen umgehen zu tun haben. Aber so die Ausführung.
Diriyya ja gang und gäbe.
Oh Gott, Tobi. Die Ausführung der Rennwochenenden war astrein oftmals. Einmal abgesehen vom letzten Wochenende. Deswegen kriegt Mercedes von mir für diesen Saisonstart die Note 1. Und von dir?
Na, ich bin da ein bisschen kritischer. Gerade die Leistung am vergangenen Wochenende, denke ich mal, spielt dann noch ein bisschen mit rein bei mir. Und ich würde nicht so weit gehen und Mercedes oder überhaupt irgendeinem Team für die erste Saisonhälfte tatsächlich eine 1 vergeben, sondern ich sehe da ein paar Stellen, wo man nachbessern kann, wo man nachbessern sollte auch. Deshalb bekommt Mercedes von mir, obwohl sie aktuell in der Teamwertung natürlich vorne liegen, eine 2+.
Finde ich es aber auch eine angebrachte Note. Doch, ich glaube, Mercedes ist egal, ob sie jetzt eine 1 kriegen von uns oder eine 2+, zufrieden damit. Können sie auch sein. Jaguar Racing, denen gelang vor der Saison der wohl spektakulärste Transfer auf dem Fahrermarkt. Mit Sam Bird, der ja seine gesamte Karriere vorher für Virgin angetreten ist und jetzt erstmals in Jaguar-Farben an der Formel E teilnimmt. Der hat einerseits wegen seiner guten Vorleistungen bei Virgin und natürlich dem großen Budget, was hinter Jaguar steckt, denke ich, doch Titelambitionen. Genauso wie sein Teamkollege Mitch Evans. Und die haben in diesen vergangenen Rennen schon oft bewiesen, dass sie wirklich diese Ambitionen haben, oder?
Auf jeden Fall. Die sind sehr, sehr stark in die Saison gestartet. Haben ja auch beide tatsächlich schon Rennen gewinnen können. Mitch Evans ist sogar als einziger Pilot der Rennserie dreimal auf dem Podium gewesen bislang. Und ja, deshalb durchaus mit großen Hoffnungen im Titelkampf. Aber auch da muss man natürlich sagen, nicht jedes Rennwochenende war sehr positiv für Jaguar. Ja, insbesondere Valencia als eigentlich untypischer Formel-E-Kurs hat ganz offensichtlich entweder dem Team oder ich vermute sogar eher dem Fahrzeug überhaupt nicht gelegen. Da stellt sich für uns natürlich die Frage, ob das möglicherweise Angst, in Anführungszeichen, für die kommenden beiden Rennen macht, die nämlich in Puebla, Mexiko ausgetragen werden. Das ist ja auch eigentlich kein Formel-E-Kurs, sondern eine permanente Rennstrecke mit relativ wenig Ähnlichkeit zu den Formel-E-Stadtkursen.
Ich befürchte das auch so ein bisschen, gerade weil die Jaguar-Fahrer in Valencia relativ offensiv gesagt haben, schaut euch an, wir haben ein Auto gebaut, das auf Straßenkursen gut funktionieren soll und jetzt fahren wir hier auf diesem platten Landstück hier irgendwo in Ostspanien. Kein Wunder, dass das Auto da nicht funktioniert, bei diesen geschwungenen Kurven, mittelschnell und Abtrieb und Dinge, die man am Setup komplett anders machen muss als auf Straßenkursen. Das haben die zwei Jungs sehr offensiv gesagt, dass Jaguar ein tolles Auto hat, aber halt eins, was auf Straßenkursen funktionieren soll und nicht auf Rundkursen. Und in Puebla könnte genau das Gleiche passieren. Das ist jetzt alles viel Spekulieren. Und Jaguar wird sicherlich hoffen, dass es in Puebla besser wird und dass Valencia nur eine Ausnahme von der Regel war. Trotzdem, ganz unschlagbar und unverwundbar ist Jaguar in diesem Jahr offenbar nicht. Zumindest, wenn wir auf die permanenten Rennkurse gehen. Ich finde das Thema Bird nach wie vor unheimlich interessant. Das ist wirklich ein Neuzugang, der sich in meinen Augen richtig ausgezahlt hat. Vor allem, wenn man sich die Geschichte des Teams mal so ein bisschen ansieht in der Formel E. Evans hatte schon verschiedenste Teamkollegen und immer war Evans derjenige, der das Tempo klar vorgegeben hat. Das soll jetzt nicht so ein indirekter Angriff sein an Kollegen Nelson Piquet Jr., immerhin Formel-E-Meister der ersten Saison, oder an Adam Carroll, der ist momentan Reservefahrer bei NIO. Alex Lynn ist mal angetreten, der war noch der eine, der fährt ja inzwischen für Mahindra, der war noch der eine, der bei Evans vielleicht so ein bisschen mithalten konnte. Aber Tobi, Mitch Evans hatte noch nie einen besseren Teamkollegen als Bird, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Und wir haben es ja vor der Saison schon gesagt, dass das mit die stärkste Fahrerpaarung ist, die es aktuell in der Formel E gibt. Und ich glaube, das hat sich in der ersten Saisonhälfte auch bewahrheitet. Ja, Evans hatte noch nie so einen starken Teamkollegen und auch so einen gleichwertig guten Teamkollegen. Und von daher, Jaguar durchaus Titelkandidat. Und zwar für alle drei Titel ist jetzt natürlich einer zu viel. Nein, sowohl beide Fahrer für den Fahrertitel als auch in der logischen Folge natürlich das Team auch für den Teamtitel, klar.
Das bedeutet, welche Note kriegen sie von dir?
Ich sehe sie ähnlich, wie sie in der Punktetabelle aktuell stehen, fast genauso gut wie Mercedes, daher kriegen sie von mir auch die gleiche Note, eine 2+.
Da gehe ich mit. Ich gebe auch eine 2+ für Jaguar. Ich sehe sie performancemäßig und im Gesamtpaket mäßig ein bisschen hinter Mercedes. Aber nicht so weit, als dass die Note da signifikant anders sein sollte. Deswegen 2+ für Jaguar von den beiden Tobis. In der letzten Saison war DS Tachita das Team, das es von allen zu schlagen galt. Insbesondere beim Sechsfachrennen in Berlin. Da war Tachita quasi unschlagbar. Und dieses Jahr, Tobi, wie sieht's bei denen aus?
Ja, auf dem Papier auch nicht ganz schlecht zumindest. Ja, beide Fahrer haben schon je ein Rennen gewonnen. Antonio Felix da Costa ja kürzlich in Monaco nach einem etwas schwierigen Saisonauftakt. Jean-Éric Vergne hat schon in Rom gewinnen können. Ja, aber natürlich muss man auch bedenken, dass wir schon wieder ein Rennen hatten, wo sich die beiden ziemlich in die Quere gekommen sind, nämlich direkt beim Saisonstart. Und da muss wohl mal wieder teamintern ein ernstes Wort gesprochen worden sein. Der Tachita hat ja die Saison noch mit dem alten Auto begonnen und in Rom kam dann das neue und da waren die Erwartungen ja ziemlich hoch. Das hatte Antonio Felix da Costa ja auch vor der Saison schon gesagt, dass er da bei Testfahrten einen richtig großen Schritt nach vorne sieht. Sehe ich jetzt allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so, denn klar fahren die Fahrer mit um Siege und Podestplätze, aber das Überteam wie in den letzten beiden Jahren sind sie auf gar keinen Fall mehr.
Ich sehe Tachita ähnlich wie du auch hinter so Teams wie Mercedes oder Jaguar. Ich würde denen deswegen so eine 2 geben für ihren Saisonstart. Aus genau dem Grund, sie sind immer noch ein Top-Team, die auf jeden Fall um Rennsiege mitkämpfen können und es auch weiterhin tun werden, da bin ich sehr sicher. Aber das Überteam, was sie in den letzten 2 Jahren waren, sind sie augenscheinlich nicht mehr. Deswegen Note 2 von mir. Und von dir?
Ich bin da ein wenig kritischer, wenn ich ehrlich bin. Also klar haben sie einzelne gute Ergebnisse, aber beide Fahrer sind auch schon bei 3 Rennen ohne Punkte geblieben. Das ist für mich im Grund noch ein wenig mehr abzuziehen. Ich gebe DST Cheater für die erste Saisonhälfte eine 3+.
Es ist so ein bisschen das alte Lied bei Audi und Virgin. Einerseits die große Werksmannschaft aus Neuburg an der Donau, / Ingolstadt, und andererseits das kleine Kundenteam aus Silverstone in England. Und beide treten mit der gleichen Hardware an. Und auch in diesem Jahr habe ich den Eindruck, Virgin holt so ein bisschen mehr aus dem Audi-Antrieb raus als das Werksteam. Und das führt mich zu der Benotung von Envision Virgin, die momentan, gerade im Vergleich mit Audi, momentan der klar bessere Rennstall sind. Oft war da natürlich ein bisschen mehr Glück drin als bei Audi. Allerdings denke ich, dass Virgin durchaus zufrieden sein wird mit der ersten Saisonhälfte. Wie sieht's denn mit den zwei Fahrern aus, Tobi? Robin Freins und Nick Cassidy an den Lenkrädern. Wie gefallen dir die Leistung von den beiden bislang?
Ja, also Robin Freins führt ja nach dem Monaco-Wochenende die Gesamtwertung an. Ich glaube, da muss man nicht viel drüber verlieren. Der ist, was die Formel E angeht, auf jeden Fall in der Form seines Lebens. Nick Cassidy ist natürlich ein bisschen anders zu bewerten von meiner Position aus. Der ist ja als Rookie in die Saison gestartet, hat noch viel zu lernen, hat seine erste Pole-Position geholt und ja, die Führung nach einer Kurve hinter dem nach dem Safety Car Start wieder hergegeben. Ob es jetzt ein Bremsproblem war, ein technisches Problem oder ein Problem des Fahrers, das mag an der Stelle mal dahingestellt sein. Einem guten Fahrer passiert sowas nicht. Von daher ist es aber so, Cassidy hat gezeigt, dass er den Speed auf jeden Fall hat. Macht noch ein paar Fehler, was allerdings vollkommen normal ist für einen Neuling. Allerdings sind von ihm früher oder später gute Leistungen zu erwarten. Und deshalb gehört Envision Virgin für mich mit zu den Top-Teams der Formel E aktuell.
Das bedeutet, welche Note kriegt das Team?
Ja, sagt da Cassidy, zum Teil die Pace noch nicht ganz hatte und auch den einen oder anderen Fehler gemacht hat, gebe ich eine 2- an der Stelle.
Okay, ich bin, glaube ich, ein bisschen mehr überzeugt von Cassidy, der ja als Super-Formula- oder Super-GT-Fahrer vor allem in Japan in den letzten Jahren erfolgreich war und jetzt Richtung Europa gewechselt ist, das erste Mal so die richtig große internationale FIA-Weltmeisterschaftsbühne. Und ich finde, der hat wirklich geliefert in seiner Position. Deswegen gehe ich ein bisschen höher mit der Note und sage nicht 2-, sondern eine 2 für Virgin. Für BMW ist es das letzte Jahr in der Formel E. Das steht spätestens seit den Vorsaisontestfahrten in Valencia im vergangenen Winter fest. Umso höher dürfte doch der Leistungsdruck sein in München. Wird BMW diesem Druck gerecht, Tobi?
Teils, würde ich sagen. Maximilian Günther, der ja Fahrer Nummer 1 ist, hat in den ersten Rennen doch, im Tennis würde man sagen, viele Unforced Errors begangen. Also unnötige Fehler, die sehr gute Ergebnisse gekostet haben. Sein Teamkollege Jake Dennis ist genau wie Nick Cassidy Debütant in der Formel E, hat deshalb auch die ein oder anderen Schwierigkeiten gehabt. Aber beim Rennsonntag in Valencia, denke ich, hat er uns alle überzeugt. Ja, da hat er einen Start-Ziel-Sieg gefeiert auf der Strecke in Valencia. Das ist die Strecke, wo eigentlich niemand vorne liegen will, weil der Windschatten da so wichtig ist und man verdammt viel Energie sparen kann. Das hat er souverän gewonnen und ich glaube, das hat nicht nur bei mir, sondern auch bei den Verantwortlichen einen ziemlich guten Eindruck hinterlassen haben.
Ist natürlich alles höchst relevant mit Blick auf auf das Fahrerkarussell für die nächste Saison. Auch Günther, finde ich, hat sich ganz gut geschlagen bislang. Der ist statistisch besonders erfolgreich im Quali. Der hat die drittbeste Startposition im Durchschnitt des gesamten Feldes. Aber niemand war wirklich so oft in der Superpole wie er. Und in dieser Statistik, Startposition im Durchschnitt im ganzen Feld, da zählt Tobi, unser Statistiker, in den wundervollen Statistikartikeln bekanntlich immer nur die Gruppenphasenergebnisse rein. Günther ist also oft schnell auf einer Runde, aber im Rennen lief dann immer irgendwas gegen ihn. Ich erinnere zum Beispiel mal an den Fauxpas in Rom, als er durch die Attack Zone fahren wollte und das auch getan hat, aber nicht bis ganz zum Schluss und da beispielsweise Position und Zeit verloren hat. Und im Endeffekt hat ihn dieser kleine Aktivierungsfehler in Italien die Chance auf ein Podium gekostet. Auch in Monaco hatte er die Chance auf ein Podium, hatte sich ein kleines Energiepolster angespart für die Schlussphase, ehe es dann zu einem Kontakt mit Oliver Rowland kam, der ihn kurz vor Schluss nochmal fast aus dem Rennen genommen hätte. Und das sind diese kleinen Fehlerchen, die Tobi gerade, glaube ich, angesprochen hat auch. Es läuft noch nicht alles so glatt, wie BMW es gehofft hätte. In weder Günthers Hälfte der Garage noch in Dennis' Hälfte der Garage. Trotzdem ist BMW in meinen Augen ein bisschen besser als so der Durchschnitt der Teams und deswegen kriegen die von mir für die erste Hälfte eine 3. Und von dir?
Ja, da gehe ich mit. Auch ich vergebe eine 3 an BMW.
Audi bestreitet ebenfalls das letzte werkseitige Jahr in der Formel E, zumindest vorläufig. Und wir haben gerade eben schon diesen direkten Vergleich mit dem Kundenteam Virgin angeschnitten. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt für Audi, dass wir die so direkt vergleichen können mit dem deutlich kleineren, auch in Sachen Budget, Kundenteam von Virgin. Aber gerade in diesem Vergleich muss ich leider sagen, Audi gefällt mir dieses Jahr noch nicht so wirklich gut. Aber lass uns mal auf die Fahrer gucken. Lucas de Grassi und René Rast sitzen in den Fahrzeugen. Wie gefallen dir die zwei bislang, Tobi?
Ja, Lucas de Grassi hat ja noch nie bewiesen, dass er der beste Qualifier ist in der Formel E. Und das setzt sich auch diese Saison in meinen Augen weiter fort. Im Qualifying immer nur so lala. Und im Rennen versucht er dann, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Überholt wie kaum ein anderer, Auto um Auto. Das geht aber natürlich auch nur, weil er immer so weit hinten startet, ne? Das war mal dazu sagen. Und ein einziges Mal hat es tatsächlich gut geklappt im Qualifying in Rom. Da war er in meinen Augen auf dem Weg zu einem sicheren Sieg. Und dann kam ihm tatsächlich ein technischer Defekt dazwischen und hat ihn da an der Stelle aus dem Rennen genommen. Im Vergleich dazu, René Rast hat schon mehrfach gute Leistung gezeigt, aber der ist natürlich auch bislang immer noch ohne Top-Resultat. Ja, und dann kommt noch, dass auch ähnlich wie bei Günther, bei Rast durchaus der ein oder andere Unforced Error mal dazwischen ist. Hatten wir jetzt in Rom zum Beispiel oder in Monaco. Und das hat ihm ja so ein bisschen Momentum gekostet. Deshalb, ich persönlich, obwohl sie in der Tabelle dahinter liegen, sehe Audi etwas stärker als BMW und vergebe deshalb als Note eine 3+. Und du, Tobi?
Ja, ich sehe sie ein kleines bisschen hinter BMW, um ehrlich zu sein. Vielleicht nicht den Antriebsstrang allgemein, weil Virgin zeigt ja, was damit möglich ist. Aber ich glaube, ich würde Audi eher eine 3- geben als eine 3+. Ich finde, bei René Rast vor allem merkt man, der lernt noch so ein bisschen. Aber er hat keinen Welpenschutz mehr. Das ist so ein, ja, die Quadratur des Kreises. Einerseits ist Rast jetzt nicht mehr ganz neu in der Formel E. Andererseits hat er halt sein Audi-Debüt letztes Jahr in Berlin gegeben, da in kürzester Zeit so viele Rennen gefahren, wie er wahrscheinlich noch nie in so einem kleinen Zeitraum gefahren ist. Aber das war halt auch nur gewissermaßen eine Strecke. Die drei Layouts sind jetzt mal geschenkt. Im Grunde genommen war das alles das gleiche Rennen, was er 6-mal fahren durfte. Und jetzt, wo es auf die üblichen Formel-E-Straßenkurse hier und da geht, in Monaco, in Rom zum Beispiel, da sehen wir, dass René Rast immer noch lernt, wie man so ein Audi-Formel-E-Auto auf Straßenkursen bewegt. Also, es gibt noch eine Lernkurve bei ihm. Und das, obwohl er eigentlich gar kein Rookie mehr, gar nicht mehr als Rookie wahrgenommen wird. Das ist ganz kompliziert bei René Rast. Er wird aus diesen Unfällen in Rom und Monaco auf jeden Fall gelernt haben. Versteht mich nicht falsch. Aber Audi hat noch ein bisschen Wegstrecke vor sich in diesem Jahr. Und deswegen sage ich 3- für Ingolstadt. Und dann müssen wir natürlich reden über das vierte große deutsche Werksteam. Porsche. Die fahren jetzt ihre zweite Saison in der Formel E, sind 2019-20 genauso wie Mercedes eingestiegen. Wie stehen die denn im Vergleich, im direkten Miteinander? Natürlich, Mercedes hatte dieses eine Jahr Vorlauf mit der HWA-Vorhut. Trotzdem beide werkseitig komplett eingestiegen in der letzten Saison. Und jetzt vergleich mal den Punkt Mercedes und Porsche am Anfang der letzten Saison und Mercedes und Porsche jetzt zur Halbzeit dieser aktuellen Saison. Wie steht Porsche da?
Ja, ich glaube, da muss man einfach nur auf die Ergebnisliste oder auf den aktuellen Gesamtstand gucken. Und da sieht man, dass Mercedes mehr als doppelt so viele Punkte gesammelt hat als Porsche. Und das, obwohl Mercedes die letzten beiden Rennen sogar leer ausgegangen ist, finde ich, sagt an der Stelle verdammt viel. Mercedes ist nicht nur in der Formel E angekommen, sondern man hat auch den nächsten Schritt gemacht und kämpft um Siege und um sogar die Meisterschaft mit. Davon ist Porsche in der Tat noch ein bisschen entfernt, was nicht unbedingt am Qualifying liegt, wenn man sich das mal genau ansieht, sondern tatsächlich, es ist so, dass die Rennpace der Porsches einfach noch nicht auf dem Niveau der Top-Dienst ist, die wir ganz am Anfang besprochen haben. Jaguar, Mercedes und DST Cheetah beispielsweise. Wehrlein hat durchaus gute Ansätze gezeigt, hat auch einige gute Ergebnisse eingefahren. Lotterer hat aber weitestgehend eine Saison zu vergessen abgeliefert. Ja, die Performance ist echt nicht gut. Und wenn es dann tatsächlich im Qualifying mal einigermaßen gut geklappt hat, dann macht er im Rennen doch für einen so erfahrenen Fahrer, der ist, sehr unnötige und unvorteilhafte Manöver. Ja, nennen wir zum Beispiel mal Rom, Valencia, aber auch Monaco. Und das unterm Strich kostet natürlich Punkte und ist mit ein Grund dafür, dass von den vier deutschen Herstellern, die wir haben, Porsche in der Tabelle aktuell der Schwächste ist. Ja, Pascal Wehrlein hat die ersten vier Rennen konstant abgeliefert, hat Top-10-Ergebnisse erfahren. Aber dann, ich finde, so ein bisschen in Valencia und Monaco das Momentum verloren. Und auch vorher war schon zu beobachten, die Effizienz des Antriebs scheint aktuell einfach noch so ein bisschen zu fehlen, was sich insbesondere in der zweiten Rennhälfte bemerkbar macht. Da denke ich, hat Porsche noch einen weiten Weg zu gehen in dieser Saison.
Und Note?
Dass sie sich, nicht ganz so schlecht verkaufen und auch einige gute Punkteergebnisse erzielt haben, würde ich sagen, das ist ein relativ neues Team. Ich würde noch gnädig sein und so gerade noch eine 3-minus vergeben.
Okay, ich bin nicht ganz so gnädig. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, auch exakt die gleichen Gedanken, die du dir gemacht hast, und komme zum Schluss, dass da dann doch eher meine erste 4 angebracht ist. Allerdings eine 4+. Ganz so Mittelmaß ist Porsche dann doch nicht. Da, weißt du, das ist die Sache. Da steckt was drin in dem Auto. Das ist erkennbar. Da ist was möglich. Aber halt die letzte Meile, sagt der Mobilitätsforscher da vielleicht in diesem Fall. Es ist noch nicht eine runde Sache bei Porsche dieses Jahr. Und deswegen sage ich 4+. Alex im Quadrat. Die starten für Mahindra. Einerseits Alex Lynn und andererseits Alex Sims. Beides Neuzugänge in dieser Saison. Na gut, relativ. Ne? Linda ist natürlich auch schon den Berlin-E-Prix 2020 gestartet, aber so als volles Vollzeitprojekt Mahindra eine ganze Saison in dieser Konstellation starten Lynn und Sims das erste Mal für die Inder. Wie gefallen uns die beiden Briten bislang? Ich bin ja bekennender Fan von Alex Lynn. Vielleicht liegt's daran, dass er damals für Jaguar gefahren ist. Ich weiß es nicht so ganz. Gelegentlich ist da allerdings vor allem bei Lynn eine besonders starke Qualifying-Performance zu sehen. Jetzt könnte ich mein gesamtes Argument widerlegen mit der Leistung, die Lynn und Sims leider auch in Monaco gezeigt haben. Beiden fehlte jetzt unabhängig davon, ob es in Monaco war oder im Verlauf der gesamten Saison, dann im Rennen manchmal allerdings so ein bisschen das Glück. Lynn hätte in Valencia durchaus gewinnen können. Das wird er auch selbst wissen. Hat sich nämlich da im Windschatten von Jack Dennis verbissen, bis dann irgendwann Norman Nato im Venturi ein bisschen zu nah rangerückt war. Da gab's dann einen kleinen Stupser, Lynn ist von der Straße gekullert und musste dann plötzlich nochmal von vorne aufholen. Deswegen kein Rennsieg in Valencia. Es war so nah dran, aber dann doch so weit entfernt. Sims hat's immerhin aufs Podium geschafft, in Rom. Dennoch würde ich sagen, Sims ist nicht derjenige, der momentan bei Mahindra das Top-Niveau vorgeben kann. Früh ausgefallen ist er in Monaco, auch in Italien, nach seinem Podium am zweiten Tag dann in Rom, auch, glaube ich, in der allerersten Rennrunde ausgefallen oder zumindest in der Startphase. All das hat ziemlich wertvolle Punkte gekostet. Ich finde ja, Mahindra hat in diesem Jahr weder eine Ausprägung in Richtung Top oder in Richtung Flop. Die sind für mich in diesem Jahr absolut das Mittelmaß. Also wirklich genau in der mathematischen Mitte des Performance-Indexes der Formel E. Und wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, ist ja auch noch gar nicht so lange her, die 2-3 Wochen, die ich aus der Grundschule raus bin, würde ich sagen, wer genau in der Mitte ist, kriegt eine 4. 50% würde ich sagen, kann Mahindra zufrieden sein mit der Leistung. Die kriegen eine 4. Deine Meinung zu Mahindra, Tobi?
Ja, es ist relativ ähnlich. Aber ich bin auch an dieser Stelle, wie wir bei Porsche eben waren, ein bisschen gnädiger und würde hier auch die gleiche Note wie bei Porsche vergeben. Ich würde so gerade noch eine 3 geben. Was hauptsächlich damit zusammenhängt, dass Mahindra halt kein Rennglück hatte und beide Fahrer mehrfach in Scharmützel auf der Strecke verwickelt wurden, was ich an der Stelle weder dem Team noch dem Fahrer anrechnen kann. Ja, beispielsweise, du hast es schon angesprochen, der frühe Ausfall von Alex Sims in Monaco. Ja, er wird zuerst von Pascal Wehrlein angeschubst, in der Haarnadel, geht dann nach außen, dann schiebt sich Oliver Rowland innen rein und drängt ihn außen einfach in die Wand. Das ist in dem Fall dumm gelaufen. Das, denke ich, wäre mit Sicherheit auch wieder ein Punkteergebnis gewesen für Mahindra. Und dann weiß ich nicht, ob sie hinter Porsche und Audi in der Gesamtwertung liegen würden. Also daher gibt es von mir eine 3-.
Das nächste Team in der Formel E Gesamtwertung ist Nissan Edams. Und bei denen trifft, glaube ich, die Bezeichnung Licht und Schatten perfekt, was Nissan Edams in diesem Jahr durchmacht. Die haben, wie alle anderen Rennsteller, auch zwei Fahrer unter Vertrag. Oliver Rowland und Sebastian Buemi. Deine Meinung zu den beiden? Wie läuft's bei Rowland und Herrn Buemi bislang?
Ja, bei Rowland läuft's ganz gut, würde ich sagen. Im Qualifying ist er doch immer relativ weit vorne dabei. Im Rennen ist er sehr aggressiv, dadurch auch durchaus häufiger mal in irgendwelche Scharmützel verstrickt. Ja, wir hatten es gerade eben schon am Beispiel mit Sims, den er einfach eiskalt in die Wand geschickt hat in Monaco. Aber wir müssen über Sebastian Buemi reden. Das war ja über Jahre einer der Piloten, die Formel E geprägt haben, der immer noch die meisten Rennsiege auf dem Konto hat. Der ist für mich nicht mehr wiederzuerkennen. Ja, der ist fast nur noch im hinteren Mittelfeld unterwegs, sieht aktuell gegen Oliver Rowland kein Land. Da gibt's ein riesengroßes Gefälle und ich kann mir das persönlich nicht erklären. Wie gesagt, Buemi, sehr erfahren, auch ein sehr schneller Fahrer, zeigt auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft mit Toyota, dass er grundsätzlich fahren kann. Aber was da aktuell in der Formel E bei ihm los ist, ich kann es nicht sagen.
Ich leider auch nicht. Eine gelegene Ausrede wäre es ja zu sagen, es gab Lieferengpässe beim Beschaffen vom neuen Antrieb. Corona sei Dank. Deswegen hat Nissan kurzfristig den Antriebsplan über den Haufen geworfen. Die wollten eigentlich genau wie DS Tachita schon in Rom mit dem für 2021 entwickelten Motor an den Start gehen. Das hat jetzt erst in Monaco geklappt. Man könnte sagen, das hat das Team so ein bisschen im Zeitplan zurückgeworfen. Aber selbst in Monaco war ehrlich gesagt kein großer Leistungssprung erkennbar. Weder als Gesamtprodukt beim Team noch bei Sebastian Buemi. Also es ist jetzt nicht so, als hätte der neue Antrieb ihm weiß ich nicht, astronomische Niveaus an Selbstbewusstsein gegeben in der Formel E oder an Vertrauen in das Auto, was auch immer es ist. Momentan ist ganz eindeutig Oliver Rowland derjenige, der im Team das Tempo vorgibt und der die Punkte sammelt. Und ich habe gerade eben Mahindra eine Note 4 gegeben und Porsche eine Note 4 plus gegeben. Ich glaube, Nissan ist ein bisschen besser als diese beiden Teams und deswegen kriegt das Team aus Japan / Frankreich von mir eine 3. Und von dir?
Interessant ist deine Argumentation, finde ich. Ich sehe es genau andersrum. Ja, ich denke, dass die anderen Teams gezeigt haben, dass sie besser sind als Nissan, zumindest in der ersten Saisonhälfte. Und bei Porsche und Mahindra habe ich ja gerade noch eine 3 gegeben. Das würde ich bei Nissan an der Stelle nicht mehr tun, sondern hier stattdessen eine 4 plus vergeben.
Okay. Wir haben ja vorhin schon diese Beziehung zwischen Werks- und Kundenteam angeschnitten, zwischen Audi und Virgin und was Ähnliches gibt es auch bei Mercedes und Venturi. Interessanterweise ist es da allerdings komplett andersrum als bei Audi und Virgin. Da gibt die Werksmannschaft derzeit klar das Tempo vor und Venturi kämpft darum, so auch vielleicht nur 80% von dem Potenzial, was Mercedes aus dem Antrieb rausholt, seinerseits oder ihrerseits rauszuquetschen. Mortara, dem gelingt das bislang ganz schön gut. Gerade der Saisonstart in Diriyah war richtig stark. Am zweiten Tag in Saudi-Arabien kam dann der vorhin schon angesprochene Unfall ihm leider dazwischen, der ihn ja für das Qualifying außer Gefecht gesetzt hat und ihn ins Krankenhaus verfrachtet hat. Glücklicherweise gaben die Ärzte dort dann grünes Licht für ihn. Mortara geht's gut und auch immer noch gut. Nur das Rennen konnte er nicht bestreiten. Dafür ist dann Norman Nato gefahren. Also nicht in seinem Auto, der hat schon noch seinen eigenen Wagen. Aber Norman Nato ist der zweite, der für Venturi an den Start geht. Der dritte Rookie in diesem Jahr. Und wir haben ja gerade eben schon ein kleines Fazit zu den Rookies bislang gezogen. Und den dürfen wir natürlich auch nicht auslassen, Tobi. Mortara mal außen vor. Wie gefiel dir Norman Nato in den ersten Rennen dieser Saison?
Er hatte am Anfang auch seine Schwierigkeiten. Aber ich denke, bei ihm ist auch ein Aufwärtstrend erkennbar. Allerdings, ja, ihm fehlt noch so ein bisschen das Glück. Wir hatten sogar zweimal in dieser relativ kurzen halben Saison den Fall, dass sein Energieverbrauch zu hoch war und er dadurch am Ende Schwierigkeiten hatte, das Tempo zu halten. Oder beziehungsweise in Valencia ist er als erster der Fahrer, die am Ende keine Energie mehr hatten, stehen geblieben. Noch eine Runde vor allen anderen. Ich finde, es ist dennoch bei ihm eine Lernkurve zu erkennen. Auch wenn er wahrscheinlich Schwierigkeiten haben wird, noch Rookie of the Year zu werden. Da sind ihm doch mal, Cassidy und auch Dennis noch ein Stück voraus. Große Hoffnung hatte natürlich Venturi in das Heimrennen in Monaco, aber ja, da haben sie ja überhaupt keine Füße auf den Boden bekommen. Das war, glaube ich, ein Wochenende absolut zu vergessen. Und rückblickend über die Saisonhälfte muss man sagen, obwohl sie die gleiche Hardware wie Mercedes haben, gelingt es nur sehr, sehr selten, einem der Venturi-Fahrer mit De Vries und Van Dorn Schritt halten zu können. Am besten, wie du auch schon angesprochen hast, Mortara in Diriyah, unter anderem mit dem tollen Überholmanöver, das wir, glaube ich, in jedem Jahresrückblick immer wieder sehen werden. Und ja, das führt bei mir dazu, dass ich auch hier nur eine 4 plus vergeben würde, genau wie bei Nissan. Und du?
Ich auch. 4 plus klingt angemessen für Venturi dieser Saison. Bei mir bricht jetzt gerade, während wir hier aufzeichnen, ein Gewitter aus der nächsten Welt herein. Also falls jetzt der ein oder die andere da so ein bisschen Donner im Hintergrund hört. Es ist Aprilwetter im Mai. Sorry für die Soundeffekte, aber hat vielleicht ein bisschen was Beruhigendes. Beruhigen ist ein gutes Stichwort. Wir beruhigen uns jetzt in Richtung des letzten Endes des Formel-E-Teamfeldes. Das war eine ganz schreckliche Überleitung. Ich will mit dir reden, Tobi, über Dragon und Penske. Die waren eines der Schlusslichter im letzten Jahr. Als Team nur sehr wenige Punkte gesammelt, immerhin Punkte gesammelt, muss man sagen. NIO war noch schlechter in der vergangenen Saison. Trotzdem, Dragon war nicht unbedingt eine Mannschaft, die ganz vorne mitkämpfen konnte. Ist das immer noch so?
Ja, Mit einem Wort, ja, es ist immer noch kein Team, das ganz vorne mitkämpfen kann, aber es ist ein klarer Fortschritt im Vergleich zum letzten Jahr oder zur letzten Saison erkennbar. Denn Dragon gehört zu den Teams, die mit dem alten Antrieb die Saison begonnen haben. Und das Ganze hat in Diriyah dann sogar so gut funktioniert, dass man die Einführung des neuen Motors einfach noch verschoben hat und ihn erst in Monaco gebracht hat. Nico Müller hat sehr, sehr wechselhafte Leistungen gezeigt. Aber mit Platz 2 in Valencia ja auch das beste Dragon-Ergebnis seit Mexiko 2016 geholt. Natürlich muss man da sagen, ja, die meisten anderen hatten da Probleme und sind ausgefallen, weil die Energie nicht gereicht hat. Ja, aber unterm Strich ist das ja auch eigentlich egal. Ja, Punkte sind Punkte und Nico Müller ist Zweiter geworden und hat 18 Punkte dafür bekommen. Ja. Sein Teamkollege Sergio Sette Camara, bei ihm fallen andere Sachen ins Auge, ja. Bei dem ist immer was los. Ich glaube, in einer Jahreszusammenfassung werden die spektakulärsten Onboard-Aufnahmen, da werden bestimmt ein Drittel von ihm sein, ja. Da sieht man immer was. Der fährt die Karre immer am absoluten Limit, um da das Maximum rauszuholen. Geht allerdings auch durchaus das ein oder andere Mal zu weit. Ja, ich erinnere mich, in Diriyah ist er im Qualifying abgeflogen, in Monaco ist er ebenfalls im Qualifying abgeflogen. Das ist natürlich spektakulär. Es ist das, was die Leute sehen wollen, aber es ist natürlich nicht unbedingt das, was man als Teamchef haben will, wenn man auf Punkte dringend angewiesen ist. Von daher Dragon klar mit einem Schritt nach vorne im Vergleich zum vergangenen Jahr, aber ich würde noch nicht sagen, dass sie den Anschluss ans Mittelfeld schon gefunden haben und würde deshalb auch hier nur eine Schulnote 4 für die erste Saisonhälfte vergeben. Trotz des Podesterfolgs in Valencia. Und Tobi, wie siehst du es?
Ich gehe mit deiner Argumentation voll mit und jetzt ist die Frage, welchen Maßstab ich anlege. Wenn ich den Dragon-Maßstab aus der letzten Saison anlege, dann sticht natürlich besonders hervor, Dragon hat sich deutlich verbessert. Und deswegen würde ich in dieser Hinsicht eine 3 geben. Wenn wir es allerdings ganz fair machen wollen und alle Teams mit dem gleichen Maßstab bewerten, dann ist Dragon eher so im Bereich 4 bis 4 minus. Ihr dürft euch eine Note aussuchen. Also Dragon an sich auf jeden Fall gute Arbeit, Daumen hoch. Ich finde ganz besonders wichtig, gerade bei Teams, die sich so die rote Laterne in den letzten Jahren in die Hände gegeben haben, dass ein Aufwärtstrend erkennbar ist. Und das war bei Dragon oftmals nicht der Fall, da war es eher ein klar erkennbarer Abwärtstrend. Und dieses Mal geht's schon immer besser und immer besser, aber halt noch nicht ganz ideal. Und deswegen würde ich sagen, entweder eine 3, wenn man Dragon-Verhältnisse aus der letzten Saison sich anschaut und Dragon-Verhältnisse aus dieser Saison oder halt eine 4 bis 4 minus. Nur ein Team war im letzten Jahr schlechter als Dragon, nämlich NIO. Die haben nicht mal einen einzigen Zähler gesammelt mit Marcin Kwa, mit Daniel Abt oder mit Oliver Turvey. Besser läuft es dafür in diesem Jahr. Ich habe ja gerade eben schon das Thema Aufwärtstrend angesprochen und ich denke, bei NIO spürt man diesen Aufwärtstrend durchaus im Wechsel von der letzten zur aktuellen laufenden Saison. Trotzdem hat NIO, glaube ich, immer noch den schwächsten Antrieb im Feld. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Tobi? Dragon und NIO, die werden wohl diejenigen sein, die in die engere Auswahl kommen. Wer hat momentan die bessere Leistung, Dragon oder NIO?
Ich würde an der Stelle auch sagen, eher Dragon. Aber bei NIO ist ebenfalls ein sehr, sehr deutlicher Aufwärtstrend erkennbar. Ja, fehlten ihnen im letzten Jahr 3-4% auf die Performance der Top-Teams. So vielen fehlen jetzt halt nur noch 0,7% oder vielleicht nur 0,5. Aber so eng wie das Feld zusammenliegt, nützt das auch nichts. Sie sind trotzdem Letzter in der Wertung. Und muss man sagen, sie haben ja mit Tom Blomqvist einen Fahrer, der durchaus punktuelle Highlights setzen kann, aber hauptsächlich im Qualifying, da ist es der Fall ähnlich wie bei Porsche. Die NIO-Piloten sind im Qualifying gar nicht so schlecht dabei, aber im Rennen schaffen sie es dann oftmals nicht, die guten Startpositionen, die sie geholt haben, dann auch zu behaupten. Besonders bei Blomqvist fällt es auf, es fehlt definitiv an der Rennpace. ja, die Fahrer, die im Qualifying schlechter waren, zum Beispiel ein Lucas di Grassi, die überholen dann im Rennen die Neopiloten und fahren sogar noch Vorsprung auf sie hinaus. Ja, im Qualifying ist es gar nicht mal so schlecht. Neo war als einziges Team, soweit ich das im Kopf habe, in dieser Saison schon zweimal mit beiden Fahrern in der Superpole. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie tendenziell in den hinteren Startgruppen sich qualifizieren müssen, daher tendenziell etwas bessere Streckenverhältnisse haben als alle anderen. Aber nichtsdestotrotz, auch das muss man erstmal schaffen. Aber im Rennen klappt es halt einfach noch nicht, obwohl sie mittlerweile schon 11 Punkte gesammelt haben, was definitiv ein sehr, sehr großer Fortschritt im Vergleich zum Vorjahr ist. Deshalb würde ich auch hier eine 4 geben, im Vergleich zu Dragon vielleicht mit ein paar Abstrichen, also eine 4-.
Ich schließe mich dem komplett an. Ich würde auch sagen 4-. Am Anfang hatte ich noch an eine 4 gedacht, aber das läuft dann wieder auf die gleiche Frage hinaus bei Dragon. Legt man jetzt den Neo-Maßstab an oder den Formel-E-Maßstab an? Und wenn ich den Formel-E-Maßstab anlege, komme ich auch auf eine 4-. Wenn man ganz streng ist, wenn du also viel zu früh aufstehen musstest morgens, der Kaffee nur kalt aus der Maschine kam und du richtig schlecht drauf bist, dann könnte man sogar eine 5+ geben für Neo. Ich würde sagen, 4- ist allerdings angebracht. Sowohl bei Nio als auch bei Dragon, als auch bei Venturi oder Nissan, all die letztgenannten Teams, da ist noch eine Menge was aufzuholen in den nächsten Rennen. Jetzt ist das natürlich alles nur unsere Meinung gewesen. Und wenn du am Podcast-Empfangsgerät eine komplett andere Meinung hast oder vielleicht exakt die gleiche Meinung hast, dann sag gern Bescheid. Egal, in welche Richtung deine Meinung tendiert, wir freuen uns immer so sehr über Feedback. @eformel.de heißen wir zum Beispiel auf Instagram oder auf Twitter. Oder für die ganz Alten haben wir auch noch E-Mails. Faxgerät steht nicht mehr bereit. contact@e-formel.de, da könnt ihr uns zum Beispiel erreichen und euren Senf dazugeben zu unseren Bewertungen der Teams in der ersten Saisonhälfte. Jetzt lass uns aber doch mal den Blick nach oben richten. Wir waren gerade ganz unten im Formel-E-Fahrerfeld und gucken jetzt vielleicht mal weg vom Formel-E-Fahrerfeld und werfen einen Blick durch
Tobis Teleskop.
Und die Rubrik gehört ganz alleine dir, Tobi Wirtz.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel-E.
Heute aber mal mit einem Thema zu gleich zwei anderen elektrischen Rennserien, nämlich der Extreme E und der RX2E, der elektrischen Klasse der Rallycross-Weltmeisterschaft WRX. Nach einer weiteren pandemiebedingten Änderung des WRX-Kalenders für 2021 überschneidet sich das Saisonfinale im Oktober, nämlich mit dem geplanten Amazonas-Xprix. Und da von der Terminkollision mit den Fahrern Hansen, Christoffersen und Ekström drei feste Fahrer sowie mit Timo Scheider auch der offizielle Ersatzfahrer der Rennserie betroffen sind, wird dies mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch eine Terminänderung für den Extreme E-Lauf in Brasilien zur Folge haben. Da muss man aber auch mal ganz klar sagen, da aktuell in Südamerika die Pandemielage deutlich schwieriger aussieht als bei uns, ist auch nicht mit Sicherheit davon auszugehen, ob das Rennen in der Form an diesem Ort überhaupt stattfinden wird.
Hat so ein bisschen was von Formel E und WEC, findest du nicht?
Ja, es ändert ein wenig daran. Aber ich denke, dass man das auf jeden Fall in den Griff kriegen wird und vor allem in den Griff kriegen muss.
Das ist richtig, denn wenn so viele auch hochkarätige Fahrer in beiden Serien fahren, die können sich ja nicht zerteilen. Also irgendwie wird es eine Lösung geben müssen. Und vielleicht sind es auch Ersatzfahrer. Aber da können wir noch mal im Extreme E-Podcast drüber reden. Das ist ein ganz spannendes Thema. Unser Formel-E-Quiz heißt Grid-Dummies. Und da fragen Tobi und Tobi sich gegenseitig so ein bisschen allgemeines Formel-E- und Elektromotorsport-Wissen ab. Wir haben drei Fragen vorbereitet. Stellen sie uns gegenseitig. Und ihr dürft natürlich zu halbwegs tagesaktuellen Themen immer mitraten. Wir zählen Punkte und ich würde dir heute gerne die erste Frage stellen und mal sehen, ob du dir direkt den ersten Punkt sammeln kannst. Es geht nämlich um eine weitere Elektrorennserie, die FIA Electric GT. Die soll ab 2023 dann starten. Da tauchen jetzt die ersten technischen und sportlichen Details auf. Alles nachzulesen, wie immer, auf eformel.de. Promoter von dieser Electric GT, die übrigens nichts mit der Electric Production Car Series zu tun hat, die hieß ja auch mal Electric GT, ist Eurosport Events, die ja auch für den e-Touring Car World Cup im nächsten Jahr verantwortlich zeichnen, also die aktuelle Pure ETCR. So viele kryptische Abkürzungen, Himmel nochmal. Weißt du denn, für welche weiteren Projekte Eurosport Events noch verantwortlich zeichnet, in Sachen Verteilung von Multimedia-Rechten zum Beispiel?
Ja, das habe ich, muss ich zugeben, im Artikel gelesen. Das eine waren die Olympischen Spiele. Mhm. Und das andere, Moment, ich muss jetzt immer überlegen, was da die richtige Abkürzung ist. Ich habe es nämlich nachgucken müssen, es war Golf. Und ich glaube, Golf ist PGA. Die PGA-Tour, ich werfe, das muss ich nämlich zugeben, immer die Golf- und die Tennisveranstaltung durcheinander. Aber ich glaube, Tennis war ATP und Golf war PGA.
Vollkommen richtig. Punkt für dich.
Ja, prima. Dann kommt jetzt meine erste Frage an dich. Wir haben, ja, Mai 2021 und auf den Tag fast genau 5 Jahre ist es her, dass René Rast sein Formel-E-Debüt gab. Weißt du denn auch noch, wo das war? Nee, das ist jetzt nicht die offizielle Frage,
aber schade. Berlin.
Richtig. Ja, bei dem Rennen erzielte Jean-Éric Vergne eine Pole-Position. Die Rundenzeit lag etwas unter 1 Minute, 57,811. Es ist genau, Sebastian Buemi hat aber das Rennen gewonnen. Weißt du denn noch, wer in dem Rennen den Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde bekommen hat?
Ach, Herr Jemini, ich war ja dabei, aber ich habe ja auch nicht mit der Stoppuhr an der Strecke gestanden. Ich war ganz perplex, als die Autos an mir vorbeigefahren sind. Das war doch ganz frisch alles damals. Das war mein zweites Formel-E-Rennen, was ich geschaut habe, live. Die schnellste Runde damals gefahren. Das könnte einer derjenigen sein, die da hinten im Feld umhergurkten. René Rast wurde ja relativ von Bruno Senna aus dem Rennen genommen. Es könnte sein, dass es Bruno Senna ist, der dann auch irgendwie einen Schaden hatte am Fahrzeug und dann nochmal spät einen Angriff für die schnellste Rennrunde gemacht hat. Ich glaube, damals gab es die Regel doch auch noch gar nicht mit, oder gab es die Regel da schon? Könnte sein, dass die Regel eingeführt wurde, dass die schnellste Rennrunde nur in den Top 10 zählt.
Tja. Nein, die gab's noch nicht.
Die gab's noch nicht. Okay, pass auf. Ich sag, Bruno Senna war es mit der schnellsten Rennrunde damals in Berlin.
Das ist genauso, wie du sagst. Bruno Senna ist mit René Rast kollidiert, dann an die Box gefahren, hat sein Fahrzeug gewechselt, da er keine Chance hatte, regulär in die Punkte zu fahren, hat er das Auto umbauen lassen, viel Abtrieb drauf gehabt und hat dann anschließend die schnellste Rennrunde gefahren und so Bonuspunkte geholt.
Das waren noch Zeiten in der Formel E, als man noch sein Fahrzeug-Setup mitten im Rennen komplett auf den Kopf gestellt hat, um die schnellste Runde zu fahren in der Qualifying-Abstimmung und dafür tatsächlich Punkte bekommen hat. Irre, komplett irre. Inzwischen gibt's die Formel E nicht mehr wie damals bei D-Max oder Eurosport oder sowas, sondern bei Sat1. Die sind verantwortlich für die TV-Übertragung in Deutschland und die locken immer mehr Fans an die Fernsehschirme. Jetzt war am letzten Rennwochenende zwar dank Bundesliga und Formel 1 Qualifying waren so ein bisschen weniger GesamtzuschauerInnen vielleicht dabei als bei den Rennen von Rom oder Valencia. Trotzdem hat Sat1 eine super Quote erzielt. Auf welchem Platz liegt denn der Monaco-E-Prix in Sachen Marktanteil von Sat1? Also, oder in anderen Worten, auf welchem Platz der erfolgreichen Rennen von Sat1 liegt Monaco im Rückblick auf diese bisherige Saison?
Es müsste der zweite Platz sein hinter dem Valencia-Rennen Sonntag.
Vollkommen richtig. Weißt du noch die Zahl? Gibt keinen Extrapunkt, wenn ich sage sie dir. Wie viel Prozent Marktanteil?
Irgendwas zwischen 7 und 8, glaube ich.
Ja.
Ich kann es aber nicht genau sagen.
Also gut im Kopf gehabt. 7,6.
Okay.
Bei der Zielgruppe. Und Gesamt 4,5. Aber die Zielgruppe ist ja das Wichtige. Punkt für dich. Gratulation.
Ja, meine nächste Frage. Wir hatten ja eben schon mal das Thema Berlin E-Prix 2016. Die Strecke damals war mit 2030 Metern eine der kürzesten Kurse der Formel-E-Geschichte. Nur 4 Rennstrecken waren noch kürzer. Welche 4 waren denn das?
Oh, wenn ich das wüsste. Ich bin ja immer ganz stolz. Wenn ich das wüsste, hätte ich einen Punkt sicher. Ich bin ja immer ganz stolz. Das ist eine der wenigen Streckenlängen, die ich mir bis heute merken konnte, weil 2,030 Kilometer, 030 ist die Telefonvorwahl von Berlin. So konnte ich mir das immer merken. Berlin 030, genauso lang wie die Strecke. Ich glaube ja, wir waren das letzte Mal in Monaco, das erste Mal Grand Prix Strecke, bla bla, schon 1000 Mal gesagt. Kurzanbindung war kürzer, glaube ich.
Richtig.
1,7 oder so war das. Ich meine auch, Hongkong ist immer relativ kurz gewesen. Und sage deswegen, Hongkong war auch kürzer als Berlin 2016. Richtig. Vielleicht auch genau wie Paris. Und ab auch da richtig. Wird's dünn. Ab da wird's richtig dünn, Tobi. Wo sind wir denn noch gewesen? Putrajaya, Punta del Este, alles relativ kurze Strecken. London war länger, glaube ich. Erste Saison war noch Long Beach und Miami. Uiuiuiuiui, das ist aber ganz schön schwer, Tobi. Vielleicht war tatsächlich Putrajaya noch kürzer, 2014 und 15.
Putrajaya, 2,560 Kilometer.
Oh, das ist länger als 2,030.
Da sind noch verdammt viele kürzer. Long Beach, 2,13 Kilometer, auch nah dran. Noch kürzer als Long Beach war tatsächlich die verkürzte Variante in Mexiko, die ersten Jahre gefahren wurde. Aber auch die war länger als Berlin.
Okay.
Kürzer war tatsächlich die allererste Variante des Kurses im Hafen von Brooklyn. Nämlich New York City.
Na, da hätte man auch drauf kommen können.
Na gut. 1,953 Kilometer.
Ja, na gut. Okay, dann gibt's keinen Punkt für mich. Ich bin zufrieden damit, wie ich das hergeleitet habe, aber 3 von 4 ist nicht 4 von 4.
Richtig.
Dann kommt meine dritte Frage für dich. Die soll vom Fahrermarkt handeln. Es beginnt sich ja langsam, aber sicher so das Fahrerkarussell in Bewegung zu setzen für die nächste Saison. Ich persönlich rechne ja mit einer der aufregendsten Silly Seasons seit Jahren. Vor allem, weil dank des Audi-Ausstiegs ja mal mindestens 2 hochkarätige Fahrer auf dem freien Markt zur Verfügung stehen könnten. Aber es gibt auch Interesse von außerhalb. Zum Beispiel in Form vom ehemaligen Formel-1-Fahrer Daniel Quert. Der war zuletzt bei Monaco E-Prix zu Besuch. Und weißt du noch, in welcher Garage, von welchem Team er das Rennen verfolgt hat?
Das habe ich am Rennwochenende nicht mitbekommen und nicht gesehen. Ich habe aber in deinem Artikel über das Fahrerkarussell gelesen, dass es bei Virgin gewesen sein soll.
Das ist vollkommen richtig. Das hat natürlich jetzt nicht viel zu bedeuten, dass der bei Virgin stand. Das will ich da noch hinzufügen. Der könnte sich auch bei allen anderen Teams umhören. Meine Güte, Quert, der saß mal im Auto von Mahindra bei einem Privattest und da ist auch nichts draus geworden. Aber er war Gast, immerhin. Und sagte in einem Video vom ehemaligen Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, dass die Formel E doch durchaus interessant sein könnte für ihn in der Zukunft. Aber erstmal macht er jetzt Reservefahrer bei Alpine, hofft drauf, dass Fernando Alonso demnächst in Rente geht und dass er dann nochmal seine Chance in der Formel 1 kriegen könnte. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Jetzt kommt deine letzte Frage.
Ja, wir hatten ja eben schon René Rast, der ja in wenigen Tagen vor genau 5 Jahren sein Debüt im Rahmen eines Berlin-E-Prix gegeben hat. Er war aber nicht der einzige Pilot, der zum ersten Mal in der Formel E in Berlin an den Start gegangen ist, sondern es gab noch genau einen anderen. Weißt du denn, wer das ist?
Oh, also es muss nicht in Berlin 2016 gewesen sein.
Korrekt.
Ich weiß, 2016 in Berlin wäre fast Adam Carroll zum Zug gekommen, der aber auch bei zahllosen anderen Rennen fast zum Zug gekommen wäre, für verschiedenste Teams. In Berlin sein Formel-E-Debüt hat zum Beispiel gegeben, Charles Pic war das nicht 2015, der ist ja vorher schon gefahren, der hat dann nur sein Next-EV-Debüt gegeben. Vielleicht war es was danach. So zum Beispiel bei Teams, die ständig ihre Fahrer wechseln. Andretti in Saison 1, Scott Speed, aber der ist vorher schon gefahren. Nee, der ist nach dem Berlin-E-Prix vielleicht gegangen. Ja, genau so war das. Speed ist nach dem Berlin-E-Prix gegangen für Justin Wilson. Ich entsinne mich. Ach, Tobi, ich habe keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach mal auf gut Glück, dass sein erstes...
Noch gar nicht so lange her.
Ach so. Na, das könnte ja auch 2020 gewesen sein, wenn du das so sagst. Zum Beispiel Sergio Sette Camara, der noch nie ein Formel-E-Auto vorher bewegt hatte. Haha, ich sag Camara was.
Die Antwort ist richtig.
Oh, ja. Da hast du mich aber gut gerettet. Schönen Dank auch. Ja, klar.
Punkt für dich. Ja, du hast hier nur von 2015 und 2016 überlegt, aber hat Berlin doch in jeder Saison stattgefunden. Und da dachte ich mir, ich bring dich mal in die Richtung etwas jüngerer Vergangenheit.
Voll richtig. Das heißt, 2-3 steht es am Ende, ne?
Korrekt.
Na dann, herzlichen Glückwunsch, Tobi. Dann haben wir es vollbracht. Die Zeugnisse sind verteilt und jetzt sind Ferien, üblicherweise. Oder doch nicht so ganz? Was ist denn jetzt die nächste Zeit so geplant, Tobi? Nächstes Rennen Puebla ist ja erst Mitte Juni. Passiert in der Zwischenzeit was?
Ja, wir hatten das Thema eben schon. Die Extreme E fährt im Senegal, in Lac Rosé.
Stimmt. Freust dich drauf?
Ja. Bin auf jeden Fall mal gespannt, ob es anders wird als in Saudi-Arabien.
Ich bin auch sehr gespannt. Es liegt ja tendenziell eher in der Nähe vom Ozean, was dafür spricht, dass der Sand nicht ganz so staubtrocken sein könnte. Aber ganz großes Vertrauen habe ich darin auch noch nicht. Wir warten es mal ab. Euch erwartet natürlich auch eine Vorschau-Episode und eine Analyse-Episode zur Extreme E, falls ihr euch dafür interessiert. Einfach in diesen Podcast-Feed gucken. Und vorher kommt natürlich noch eine kleine Spezialepisode, denn das hier war Folge 199 und wie üblich zu den runden Geburtstagen gibt es immer eine kleine Überraschung im Podcast-Feed. Deswegen mal die Augen und Ohren offen halten für Folge 200 in der nächsten Woche. Jetzt aber erstmal Feierabend für Tobi und mich. Ich glaube, wir haben heute Abend genug geredet. Das Gewitter ist auch schon weggezogen. Also wird's Zeit, nochmal vielleicht rauszugehen oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Erstmal Abendbrot angesagt. Ist nämlich schon spät. So, Tobi, Feierabend, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Na dann, danke fürs Dabeisein. Danke an alle, die zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.